Hallo zurück im Brand Club zu unseren Brand Talks. Unsere Brand Talks sind Gespräche, die wir führen mit spannenden Persönlichkeiten und Brandbildern hinter den Kulissen starker Marken, die uns Einblicke geben in deren Denken, Handeln, aber vor allem auch, woran wir besonders interessiert sind, an den aktuellen Herausforderungen. Mein Name ist Bastian Schneider. Ich bin im Vorstand des Brand Clubs und ich bin hier zusammen mit Charlotte Hager, unsere Präsidentin. Und wir haben heute zu Gast den Christian Löfert. Christian Löfert ist Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing bei der Telekom Deutschland und dort schon 15 Jahre lang in verschiedensten Managementpositionen aktiv. Davor war er bei der Otto Group und davor viele Jahre Berater bei McKinsey. Hallo Christian, willkommen im Brand Talk.
Hallo Bastian, hallo Charlotte, schön, dass ich da sein darf.
Christian, es ist eine Riesenfreude für uns. Bevor wir in den Inhalt einsteigen und zu den ganzen Herausforderungen kommen, die euch bestimmt beschäftigen, magst du dich in eigenen Worten mal ein wenig selbst vorstellen und uns vielleicht so ein bisschen erklären, wie du der geworden bist, der du heute bist?
Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier kurz vorzustellen. Also Christian, ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin davor etwas mehr als 51 Jahren geboren worden, habe dann nach einer Banklehre die Stadt dann verlassen, in Witten-Herdecke Wirtschaftswissenschaften studiert. Witten-Herdecke ist eine kleine private Uni im Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund und neben dem Wirtschaftswissenschaftlichen war damals das Studium Fundamentale einer der Hauptpunkte, warum ich da hingegangen bin. Also einen fundierteren Blick als nur auf die Wirtschaftswissenschaften zu bekommen. Konzentriert habe ich mich dann 2000 tatsächlich dann bei McKinsey auf die Beratung von Handels- und Konsumgüterunternehmen 6 Jahre lang. In dieser Zeit habe ich dann auch noch promoviert zum Einfluss von Reputation auf Unternehmensbewertungen. Insofern da vielleicht schon etwas mit Marke in Berührung gekommen. Dann 2 Jahre Strategie bei der Otto-Gruppe in Hamburg gearbeitet, wobei ich da weniger in Hamburg als mehr aus Karlsruhe und quer durch Deutschland gearbeitet habe. Und dann seit 2008 bei der Deutschen Telekom in Bonn. Und dort, du hast es eben gesagt, war ich in verschiedenen Managementfunktionen tätig, habe erst im Vertrieb viel gearbeitet, habe auch da schon mal kurz Vertriebsmarketing gemacht, aber wesentlich in Vertriebssteuerung, eine einzelne Vertriebseinheit geführt, weiter Strategie, Standorte gemacht, sozusagen alles, was unter dem People Place P, der 4 Ps steht, intensiv kennengelernt und bin seit 2019 in der Verantwortung für das Privatkundensegment der Telekom in Deutschland und macht da Marketing, Kommunikation, also das eins der anderen Ps, also hier vor allem das Promotion P, was alles dazu beibringt, alle 4 tragen am Ende dazu bei, die Marke zu prägen.
Mal eine ganz einfache Frage von mir an dich, lieber Christian. Das sind ja fast 25 Jahre jetzt schon, ja, wo du da unstoppable unterwegs bist. Was kommt denn dir, wenn du so zurückschaust, weißt du, du schaust dir so diese 25 Jahre an, was kommt dir in den Sinn? Worauf bist du besonders stolz? Oder was war eine besondere Herausforderung, der du dich da mal stellen musstest, wo du sagst, ja, das hat auch irgendwie so ein bisschen, da hast du auch ein bisschen gemerkt, was dir besonders gut liegt und was so dein Weg ist?
Also mir war damals die Promotion über ein Thema, was ich in Witten angefangen hatte, wichtig. Da habe ich promoviert und gelernt, ohne letztlich genau darauf zu gucken, passt das jetzt in meine Beraterkarriere rein, sondern Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben und wo ich immer noch etwas von zehre, also eine Basis, auch noch eine wissenschaftliche Basis gelegt. Das fand ich, hat mich gefällt. Und dieser Versuch, weiter zu lernen und das auch bis heute durchzuhalten. Da, wenn ich da hingucke, sage ich so, ich habe nicht aufgehört. Ich habe nicht mit den Büchern unseres Studiums, waren so die letzten Bücher zu unserem Fach, die ich in der Hand hatte, dass, wenn man, stolz ist nicht so ein Wort, das ich gerne nutze, aber das finde ich gut, dass ich da da dran geblieben bin und weiter dran bleibe und versuche das auch durch solche Dialoge mich daran zu erinnern, dass das wichtig ist, auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Das ist etwas, wo ich finde, das ist mir beruflich gut gelungen. Und das Zweite, was ich hoffe, mir beruflich gut gelungen ist, dass als Führungskraft ich in den letzten, das mache ich jetzt seit Führungsarbeit seit bald 17 Jahren oder bei McKinsey auch noch ein Jahr, also ich bin volljährige Führungskraft und das, dass die Menschen dann sagen, Christian ist eine gute Führungskraft gewesen, das hat Spaß gemacht, hat viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten, ich konnte hier mein Potenzial entfalten, ich konnte offen über die Dinge reden, die mich bewegen und das ist mir nicht immer gelungen, aber ich glaube so in der Summe hat diese Führungsarbeit oft gut geklappt.
Ja,
so, das sind so beiden, also Lernen und die Arbeit als Führungskraft.
Das Lernen ist und ja was, auch so eine...
Und dann, ja, vielleicht da eins, bevor jetzt nochmal vielleicht zum Lernen kommt, der Sprung jetzt in diese Marketing-Kommunikationssache, wo ich sage, da passt ganz vieles also zusammen von der Bedeutung von Reputation, aktuelles Lernen, also das ganze Behavioral Economics, was seit ja 15 Jahren da reingeht, plus, das finde ich gut und das bei dieser tollen Firma der Deutschen Telekom, das ist so, wo ich mich sehr dankbar für schätze, dass das so ist.
Die Charlotte.
Christian, da würde ich echt gerne einhaken. Ich finde das total spannend und die Zuhörerinnen, die sehen dich nicht, aber du sitzt ja da mit einem Grinsen im Gesicht und hast im Vorgespräch auch gesagt, das ist der tollste Job oder es macht dir richtig Spaß, hier zu arbeiten. Und dieses lebenslange Lernen, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Du hast promoviert, du hast eine wissenschaftliche Basis, aber du hast nie aufgehört. Viele hören ja dann möglicherweise auf im Job und dann bleibt die Zeit nicht mehr dafür in diesem Wahnsinn, den man hat mit 40 bis 60 Stunden oder mehr. Wie hast du es geschafft, da zu lernen und hast du da schon mal einen ersten Tipp, den du raushauen kannst, wie man, wie du auch selber sagst, hier auf der Höhe der Zeit zu bleiben? Wie macht man das in so einem Job?
Also ich habe, da gehört, glaube ich, auch etwas Glück dazu. Ich habe, während ich jetzt bei der Telekom war, hatten wir oft externe Coaches und die haben teilweise dann noch mehr aktuelle Führungsmethodik eingebracht, sodass über den Austausch mit denen Hinweise auf Autoren gekommen sind, die dann mich inspiriert haben, tatsächlich auch wieder aufbauend auf Sachen, die ich tatsächlich damals im Studium gelesen habe. Und toll war jetzt bei dem Wechsel, toll vor 4 Jahren, den Wechsel in die Funktion, sich nochmal mit der aktuellen Literatur auseinanderzusetzen, mit den Menschen, die gerade führend sind auf dem Feld der Forschung und angewendeten Forschung. Das war tatsächlich durch diesen Jobwechsel impliziert. Was mir heute total hilft, sind Podcasts. Also Podcasts und tatsächlich auch mein LinkedIn-Feed, wo ich dann doch ab und zu immer wieder Buchempfehlungen mir vorgelegt werden, also von Podcasts oder von Menschen, die mich interessieren, die dann Bücher empfehlen und dadurch entsteht dann etwas. Also jetzt Amy Edmondson, die hat ja ein neues Buch geschrieben. Wir kennen sie oder viele kennen sie aus dem Begriff der psychologischen Sicherheit und dann darüber zu gehen. Also ich habe dann so zwei Suchfelder. Das eine ist Führungsarbeit und das andere ist Marketing und vor allem Kommunikationsmachen.
Wenn ich da mal einhaken kann, von dem, was du früher mal gelernt hattest und mit dem, also mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit dem du in den Job bei der Telekom eingestiegen bist und dann die Karriere ja da gemacht hast und dem, was du heute brauchst an Know-how und Wissen, was ist von damals noch gültig und was hast du dir beim Tun angeeignet und du bist jetzt sozusagen also präsent aktiv.
Den Wunsch nachzufragen, Sachen zu verstehen, im Zweifel auch die Offenheit zu sagen, ich hab die Wahrheit noch nicht gefunden. Also und nur weil irgendwas irgendwann mal erfolgreich war, heißt das überhaupt nicht, dass es diesmal erfolgreich wird. Also immer wieder sagen, die Situation ist immer einmalig und insofern sei wachsam, aufmerksam und versuch viele Informationen zu bekommen und auch unterschiedliche Perspektiven einzuholen. Das ist manchmal schwieriger. Aber diese Offenheit zu sagen, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern ich lerne, ich bin im kontinuierlichen Lernen. Und das ist tatsächlich in dem Studium so gewesen. Das ist bei McKinsey auch so. Das ist einer der, glaube ich, der Erfolgsfaktoren, dass die zwar auf der einen Seite versuchen, Sachen also McKinsey ja Rezepte, die sie mal oder Tools, die sie entwickelt haben, dann zu multiplizieren, aber auf der anderen Seite wäre McKinsey dann nicht so erfolgreich, wie sie erfolgreich sind, wenn sie nicht jedes Mal adjustieren. Ja. Also McKinsey hat zwar ein Framework für irgendwas entwickelt und dann wird es adjustiert auf die Klientensituation. Dieses Adjustieren, das Anpassen auf das, was da gerade vorliegt, das ist, glaube ich, etwas, was so eine Grundhaltung ist. Also du adjustierst und manches, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich von dem Wissen, was ich gelernt habe, habe ich wahrscheinlich alles vergessen, was unwichtig ist. Insofern.
Christian,
also eher dieser Prozess.
Christian, was ich auch von dir weiß, ist, dass du einen systemischen Zugang hast. Ne? Du sprichst immer wieder gerne über Niklas Luhmann und dass du das ja auch mitgenommen hast. Und das höre ich jetzt gerade so raus. Dieser Wunsch nach Lernen scheint ja was zu sein, was in dir ist. Und zu sagen, ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, es war erfolgreich, bleiben wir drauf auf der Spur. Sozusagen, es kann sich morgen alles ändern. Das ist genau der Kontextfaktor, ändert sich. Wie verändern sich Systemumwelten? Was gehört zum System dazu? Was ist der Perspektivenwechsel? Alleine, wenn ich mir das anhöre, was du vorher erzählt hast, was du alles gemacht hast in den letzten 25 Jahren bis zur Volljährigkeit als Führungskraft, da ist ja alles dabei. Ne? Also finde ich unglaublich, Strategie, Reputation, Vertrieb, Vertriebssteuerung, jetzt Promotion, eigentlich mehr oder weniger alle Ps durchgemacht. Das heißt, du hast ja da auch schon mal so einen multisystemischen Blick auf dieses Gesamtfeld, wie Unternehmenskommunikation, Beziehungsmanagement zu den Menschen passieren soll. Und wo wir mit dem Podcast auch hinwollen, ist dieses, was hat denn das alles auch mit Marke zu tun und was ist dein Verständnis? Du hast einen Brandmanager oder eine Brandmanagerin im Unternehmen, der sitzt heute nicht da, sondern du sitzt hier, weil wir es ganz spannend fanden mit dir, da reinzuleuchten, wie verändert sich eigentlich Kommunikation, wie verändern sich Medien und möglicherweise ist das, was du gerade mitbringst an, vielleicht ist es auch Personality, die wir brauchen, diese Neugier, diese Offenheit, das zuzulassen, neue Perspektiven überhaupt wahrzunehmen und zu hinterfragen und zu reflektieren. Frage also an dich, braucht es das auch, um dem irgendwie Herr oder Frau zu werden, mit dieser Medienlandschaft, mit dieser Komplexität umzugehen, wie man jetzt Menschen, und ich rede lieber von Menschen als von Kunden oder Nicht-Kunden, lassen wir es einfach mal breit, Menschen da draußen zu erreichen, mit deiner, eurer Botschaft, der Marke, um sie für euch zu gewinnen? Das ist eine große, komplexe Frage. Aber ich würde gerne dahin. Also wie gehst du damit um? Du bist für Privatkunden zuständig, die zu triggern, ihnen Gutes zu tun im Sinne der Marke. Hat das was mit dem zu tun? Hilft dir das, was du uns erzählt hast, dein Denken dabei?
Also tendenziell wird die Welt wahrscheinlich komplexer, das teile ich. Und die Kunst ist, und das ist so ein bisschen was, was dann von Einstein wird dieses Zitat genannt, mach das Problem so einfach oder so einfach, wie es geht, so ungefähr geht es, aber nicht einfacher. Mhm. Und das heißt natürlich, in einer Welt, die komplexer wird, musst auch du versuchen, die Organisation versuchen, eine einfache, aber eine adäquat komplexe Lösung anzubieten. Und da hilft es natürlich, wenn ich dann nicht mit Rezepten komme, die aus einer Welt resultieren, die, und wir, das hatten wir eben angesprochen im Vorgespräch, ein Hauptmedium hatte, wo man mit Fernsehen innerhalb von einer Woche 70% der deutschen Bevölkerung erreichen konnte. Diese Situation gibt es heute nicht mehr. Insofern ist das sicherlich viel komplexer und das ist sicherlich eine der Themen, wie können wir mit einer relevant größeren Anzahl an Medienkanälen trotzdem erfolgreich Werbung machen und Kommunikation machen, immer im Sinne von, dass die Menschen sich an uns erinnern, ihre mentalen Strukturen auffrischen, sodass sie in dem Moment, wenn sie sich entscheiden für etwas, was ja dann wahrscheinlich weniger bewusst als eher so unbewusst passiert ist und dann rationalisiert wird im Nachgang, uns dann eher in das Entscheidungsset nehmen. Also das ist die Kernfunktion von Werbung und Kommunikation ist die gleiche geblieben. Die Anforderung ist komplexer geworden, vor allem durch die Kanäle und die Unterschiedlichkeit der Kanäle. Also Unterschiedlichkeit der Kanäle war früher relativ einfach, glaube ich, wenn man mit Print anfängt, dann hatte man Out of Home ja auch schon sehr, sehr lange. Dann hast du Radio gehabt, dann hast du Fernsehen, dann hast du Kinowerbung gehabt. Durch die Digitalisierung ist da viel hinzugekommen. Auch Out of Home ist inzwischen ja vielerorts sehr digital geworden. Du hast eine Radiolandschaft, die halt nicht mehr von einigen Radiosendern durch Podcasts wie diesen hier ja auch fragmentiert wird. Du hast eine Fernsehlandschaft, die nicht nur durch die Anzahl von Sendern, sondern halt vor allem auch durch Streamingdienste fragmentisiert wird. Und dann hast du natürlich das ganze Digitale, die digitale Welt durch Social Media, wobei wir uns gleich vielleicht kurz über Social Media unterhalten müssen, was das eigentlich ist oder wie man das sieht, aber auf jeden Fall in der Welt von Google bis TikTok, wie wir als Unternehmen dort auftreten, wahrgenommen werden und dann hoffentlich die potenziellen und die bestehenden Kunden dazu anregen, im entscheidenden Moment zu sagen, ich kaufe ein Produkt der Deutschen Telekom.
Jetzt kriegt man ja als normaler Kunde gar nicht so viel mit, was das an interne Erneuerungsarbeit hinter den Kulissen ja eigentlich bedeutet. Und das ist auch etwas, an dem ich mich mega oft abarbeite. So dieses, welche von meinen Erfolgsprinzipien muss ich denn jetzt in den, sozusagen, muss ich canceln, muss ich killen? Welche davon kann ich weiterfahren? Welche muss ich ein bisschen anpassen, damit sie weiter funktionieren? Und was sind jetzt aber neue Dinge, die wir noch gar nicht tun, die aber ganz wichtige Erfolgsprinzipien werden? So. Und wie mische ich das jetzt alles zusammen, um dann mit dem besten Set rauszugehen, Jahr für Jahr? Und das auch noch in einer Landschaft, wo du, bin ich mir sicher, mit mega vielen Partnern zusammenarbeitest, die dann wieder eigene Vorstellungen haben, eigene Abteilung bei euch im Unternehmen schon und dann auch noch unterschiedlichste Mitarbeiter, die unterschiedlich lang dabei sind und auch nochmal mit eigenen Sichtweisen reinkommen. Also wie steuert ihr das? Ja, wie verzahnt ihr das auch? Ich sag mal Media, Kreation, nur als zwei Beispiele. Und orchestriert das so, dass am Schluss auch irgendeine Wirkung entsteht?
Also dazu haben wir in der Telekom mit unserem Markenchef, dem Uli Klenke, und unserem PR-Chef, dem Philipp Schindera, und auch dem GK-Kollegen, dem Dimitris Fritzulis, jetzt ein paar Namen, wenn ihr nachher bei LinkedIn guckt oder so, mit denen das Kraftwerk Kommunikation gegründet, sodass wir sowohl die internen Kommunikatoren als auch unsere Partner, die uns in unserer Kommunikation unterstützen, wöchentlich darüber informieren, was wir machen, was wir anstreben und wo wir stehen. Also wir haben eine Möglichkeit geschaffen, mit hoher Transparenz inklusive aller Partner darüber zu berichten, wo wir kommunikativ stehen und was wir nach vorne rausgeplant haben. Die kennen also unsere Pläne, was wir als Themen in nächster Zeit angehen, die wissen, wo wir stehen. Und damit haben so alle ein gemeinsames Verständnis. Gleichzeitig haben wir jetzt letzte Woche eine Telekommunikation, Medien- und Kommunikationskonferenz stattfinden lassen, wo wir das Neueste an Know-how, also was Wissenschaftler, führende Practitioners angebracht haben, dass wir das mit genau dieser Gruppe teilen. Dass alle so sind. Am Ende geht es darum, weil die Ziele sind ja identisch, natürlich die Deutsche Telekom erfolgreich zu machen. Und erfolgreich wird sie, wenn sie in den Köpfen der Kunden schnell verfügbar ist und positiv ausgestattet ist, sodass sie im Zweifel bereit sind, das Premium zu bezahlen, dass unsere Produkte aufgrund der Leistung, die wir anbieten, was wir aufrufen.
Und dieses Kraftwerk Kommunikation, Christian, ist das eine offizielle Organisationseinheit bei euch? Oder wie muss man das verstehen?
Das ist eine virtuelle Organisation. Also das heißt, wir sind alle weiter in unseren eigenen Verantwortlichkeiten. Also PKGK ist klar, also wir haben in Deutschland machen wir ungefähr 23 Milliarden Umsatz, davon ist etwas mehr als die Hälfte PK, dann ist ein Wholesale und dann der Rest GK, also insofern alles sehr, sehr große Geschäfte. Dann gibt es eine PR, die zwar den Konzern, also der ja Europa oder auch weltweit agiert, aber natürlich in Deutschland eine hohe Rolle hat. Das ist nochmal eine eigene Welt, die viel schneller ist als meine Werbewelt. Also wenn heute etwas passiert, also die ganzen Unglücksfälle der letzten Monate und Jahre, dann ist das eine Einheit, die sehr, sehr schnell darauf reagieren muss, auch schnell eine Position kommunizieren muss, die wiederum mit der, wo will diese Firma als Marke, als Unternehmen hinsteht, und da ist dann unser Markenchef, der nicht nur für Deutschland verantwortlich ist, sondern für alle und sozusagen den Rahmen gibt, in dem wir dann das ausarbeiten. Und das ist eine virtuelle Organisation und da sind dann sind ein paar hundert Leute drin, die dann wöchentlich, also die Projekte sind viel kleiner natürlich, aber wöchentlich informieren wir über den Status 200, 300, 400 Leute, wo wir gerade stehen, was ansteht. Und nicht nur intern, sondern extern. Das ist so eine Art und Weise, wie wir glauben, der Komplexität Herr zu werden. Also dass du das Mindset, weil ich ja nicht mehr, ich kann und will und möchte, will, und das ist auch nicht sinnvoll, jedem den die Tastatur hinhalten, sondern das muss jeder schon selber machen. Und der muss so ein Gefühl haben, was ist denn cool für uns, was ist eine gute Art der Kommunikation. Und ich hätte das eben gesagt, die Fragmentierung der Medienkanäle führt natürlich dazu, dass ich zu einem Thema ganz viele Assets produziere, also kreative Assets produziere. Und ich könnte jetzt mein Leben damit vollstopfen, dass ich mir all diese Assets angucke oder ich darauf vertraue, dass das, was wir machen, sich durchsetzt. Also das hilft mit klaren Markenguidelines. Also ihr kennt unsere Farbe, dass die dominant ist, weil sonst verlieren wir gewisse Rechte, die wir daran haben. Natürlich das T, das haben wir adjustiert, haben wir nochmal, das war früher Times New Roman, jetzt ist eine eigene Gestaltung. Wir haben einen neuen Claim, Connecting Your World. Auch das ist etwas, was wir jetzt versuchen, konsequent durchzutragen. In der einzelnen Kreation schreibst du das Connecting Your World hin, macht es da Sinn oder nicht? Wie groß machst du das T, wie viel Magenta machst du, wie figurativ machst du das? Ja, das müssen die Kolleginnen und Kollegen selber entscheiden. Wenn sie Fragen haben, können sie das natürlich mit ihren Führungskräften diskutieren. Aber da gibt es diesen Rahmen und in dem kannst du dann relativ frei, wenn du diese ganzen Informationen hast, glaube ich, agieren. Und so glaube ich, dass wir auf die wachsende Komplexität draußen mit adäquater Komplexität innen reagieren können.
Man könnte auch sagen, agile Selbstähnlichkeit, die ihr da versucht zu realisieren. Charlotte, du hattest
der Christian ist jetzt schon ganz vorgaloppiert zur Marke. Bastian, du hast das noch im Kopf. Mich interessiert nochmal dieses virtuelle, dieses Kraft der Kommunikation. Ich finde das gerade einen ganz spannenden Insight, den du hier teilst mit uns. Danke dafür. Und du sagst, da sind so 100 Leute dran beteiligt. Mehrere hundert. Siehst du, ist bei mir schon untergegangen, vielleicht bei dem anderen auch. Mehrere hundert, das heißt ja abteilungsübergreifend, oder? Ja. Wie habt ihr die ausgewählt? Wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es überhaupt dazu, dass das gemacht wurde? War das während deiner Zeit? War das deine Idee? War das schon da? Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Kraftwerk, wie ihr es so schön nennst, das wahrscheinlich wirklich viel Power hat, genau diese Adjustierung, diese Komplexitätsbeherrschung hier zu bewältigen. Also wie kam es überhaupt dazu und wer ist da drin?
Also das ist, in meiner Welt ist das am Ende eine Teamgeschichte, die kommt, es gibt einen wichtigen Impuls vom CEO. Der sagt, ich will das irgendwie besser haben. Also das ist dessen Grund. Also unzufrieden bin ich immer und der Tim Höttges will, dass wir hier in allen Dimensionen leading sind.
Redet mal miteinander.
So, dann ist tatsächlich, haben wir das große Glück, dass wir zwei neue sind. Der Uli Klenke ist und ich haben quasi zeitgleich vor 4 Jahren angefangen. Der GK sei ja sich nochmal zwischenzeitlich was verändert und der Philipp Schindler wiederum ist der PR-Chef schon schon seit vielen Jahren. Insofern so hast du Beständigkeit und was Neues. Und der Philipp hatte über die Social-Media-Sachen schon mal nachgedacht. Der Uli kannte das von Volkswagen. Also ich war sozusagen der Novize. Und der aber auch sagt, wenn wir hier das nicht eng verzahnen, dann haben wir nicht den bestmöglichen Impact. Und das haben wir denn so als Team angenommen und sind da weiter hart am Arbeiten. Das ist alles andere als trivial. Leben aber sehr davon, dass wir alle von diesem offenen, hohen Transparenz überzeugt sind. Also da gibt's vorher Leute, die das nicht so geteilt haben. Wir sind da ziemlich offen und toi, toi, toi. Das ist bisher, ist das gut gegangen. Auch da wiederum meine Überzeugung, selbst wenn jetzt jemand von Vodafone oder O2 oder 1&1 in diesen Calls mitsäße, der kann das dann nicht so überführen. Selbst wir haben ja immer noch die Herausforderung, dass ich ja den Rest der Organisation darüber in Kenntnis setze, sondern dass sie das mitdenken. Und gerade die Marke ist ja nur ein Teil, ist nur Kommunikation. Also Kommunikation ist sogar der kleinere Teil. Also der große Teil ist ja, wie ist die Produkterfahrung? Also wenn ich tolle Werbung mache, kaufe ich mir vielleicht das Produkt, obwohl ich es vorher noch nicht benutzt habe. Aber wenn das Produkt dann schlecht ist, wenn der Kundenservice schlecht ist, oder wenn ich kriege zwar den Impuls, oh Mensch, jetzt kaufe ich mir das, aber es gibt diese Physical Availability und Physical kann auch Digital Availability, die funktioniert nicht. Also die Customer Journey ist scheiße, kriege ich keine Abschlüsse. Wenn ich keinen Abschluss habe, kann das Produkt wieder so geil sein, wie es ist. Also so, und dann auch der Umgang, wenn es halt mal schief läuft. Also, und das ist bei unserer Firma, die halt ziemlich groß ist, kann sowas mal sein. Wie gehen wir mit den Fehlern um, die dann passieren? Und dann alle sagen, okay, kann ich mitarbeiten. Und das versuchen wir aus diesem Kraftwerksnukleus, also da die Energie zu erzeugen, dass alle das verstehen. Und dann auch alle in ihrem Arbeiten dran denken, ach so, wir wollen ja Leading Digital Telco. Wir hören nicht auf mit dem, sondern das ist. Es geht halt weiter und wir wollen nächste Technologie und Kunden. So, all das.
Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, also danke dafür, wenn ich es richtig verstehe, sind diese Themenpläne, weil das war für mich jetzt auch gerade noch so eine Worthülse, die Themenpläne ist nicht irgendwie so, was sollte man denn kommunizieren in der Banalität, wie ich es jetzt hier sage, sondern es ist genau diese Komplexität zu sagen, so was ist denn gerade da tatsächlich im Gespräch? Tatsächlich, wie das Manifesto sagt, wie heißt das? Das Manifesto mit den Märkte sind Gespräche. Das finde ich auch ganz schön. So kommt es mir gerade vor, ne? Da draußen sind Gespräche. Welche Gespräche sind da und welche Themen extrahieren wir raus? Ist es das, was ihr da macht, eben aufgrund dessen, weil da mehrere hundert Menschen sind, zu sagen, das sind die Themen, aber was sind die Themen, die dann in die Kommunikation kommen und wie erstellen wir Themenpläne oder funktioniert es ganz anders?
Das ist ein Element. Das ist ein Element, also eine schnelle Reaktion. Und das kann mal was, also jetzt aktuell aufgrund der Auseinandersetzung oder des terroristischen Überfalls auf Israel eine Solidaritätsbekundung mit Israel und allen Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland sein. Das ist eine sehr politische Haltung. Da geht dann der CEO auch rein. Das ist etwas, was sehr schnell passieren muss. Da bin ich jetzt auch gar nicht so, das ist dann vor allem der Philipp Schindler, der das macht. Gleichzeitig überlegen wir, wofür kann diese Firma gesellschaftliche, und ich glaube, das ist aufgrund der Größe geboten, dass wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, also auch nicht nur der Größe, sondern auch wegen dessen, was wir tun. Und da haben wir uns entschieden, gegen Hass im Netz uns zu positionieren. Sagen, das ist dann etwas langfristiger. Dafür werden wir auch Filme, also TVCs, die wir im Fernsehen, aber auch online als auch im Kino spielen, die dieses Thema langfristig besetzen. Wir haben einen Share with Care-Film gedreht, wo es darum geht, wie Artificial Intelligence-Bilder, die ins Netz gestellt werden, von unseren Kindern missbraucht werden können. Also werden da unsere gesellschaftlichen Verantwortung werden. Gleichzeitig haben wir Themen, die viel natürlich bei den Kunden sind, also die immer noch sagen, mein Internet ist nicht gut genug, egal ob ich unterwegs oder zu Hause bin und denen Sachen anbiete oder sagen, das ist ja super, dass die Telekom hier so ein tolles Angebot für mich hat, aber meine Kinder, die, wenn ich die bei der Telekom reinhole, dann zahle ich da einen riesen Betrag. da haben wir dann ein neues Produkt entwickelt durch meine Kollegen, die sagen, wir haben ein Family-Produkt oder ein überarbeitetes, cool laufendes Family-Produkt und jetzt machen wir dafür Werbung, Kommunikation. Und so aus diesen drei Bausteinen entwickelt sich das und vielleicht der vierte Baustein, von dem ich am Anfang sprach, ist, die Kunden kommen in eine Kaufsituation, warum auch immer, weil sie umziehen, weil ihr Handy kaputt gegangen ist. Und in dem Moment brauchen wir eine Kommunikation oder muss sie ohne viel Aufwand die Info erreichen, ja, sie können bei uns nicht nur natürlich ins tolle Netz gehen, sondern sie können auch einen guten Deal machen. So. Und gleichzeitig das in einem Umfang, dass auch Menschen, die heute schon sind, nicht sagen jetzt, die Neukunden werden ständig bevorzugt, sondern ich sage auch, das sind Deals, die alle Kunden haben. Das ist, auch das ist nicht ganz trivial. Könnt ihr euch vorstellen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ganz viele Bestandskunden, relativ wenig Neukunden. Wie baust du das hin, dass das so eine gerechte Sache ist? Ist aber, wenn wir der Marke gerecht werden wollen, total wichtig. Und da, das ist so eine Aufgabe, die ich schon sehe, dass wir, und das passt ja gut wieder zur Reputation. Reputation baust du über viele Jahre auf, kann ganz schnell zerstört werden. Und hier ist es so, ich kann zwar ganz kurzfristig Vertriebszahlen machen und das deutsche Beispiel ist ja immer Praktika mit 20% auf alles außer Tiernahrung. Wenn deine Marke aber dafür steht, dann hast du relativ wenig Wachstumspotenzial. Also das hinzukriegen und auf den Vertrieb zu sagen, ich verstehe zwar, dass wir hier heute Absatz haben und Kunden gewinnen wollen, aber es geht halt nur bis zu einem gewissen Maß, weil sonst habe ich einmal Kunden gewonnen und danach allerdings auf Ewigkeiten meine Reputation als führende Marke mit einem Premium verloren und dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr so. Und das ist eine Aufgabe, diese Langfristigkeit durchaus im Unternehmen zu verankern. Also das ist also dieses Spielfeld, in dem wir arbeiten, von ganz kurzfristig bis ziemlich langfristig. Und das verbinden gerade manche Bereiche sehr wohl mit der Markenkommunikation und Marketingkommunikation und andere wünschen sich andere kurzfristige Dinge.
Also du hast jetzt gerade ja so auch die Schnittstelle zum Vertrieb angesprochen und das ist ja ein Klassiker, also der sich durch alle Branchen hindurchzieht, dass es da unterschiedliche Perspektiven gibt, oft ja auch eine unterschiedliche Incentivierung dahinter steht. Das kurzfristige, opportunistische, jetzt das nächste Geschäft machen, den nächsten Deal machen und das ein bisschen auf dauerhaften Vertrauensaufbau angelegte Geschäft, wo man dann heute schon berücksichtigt, in dem, wie man sich verhält, dass man möglichst ja den Kunden so erzieht, dass er auch in 4 Jahren dann noch wieder sich so verhält, wie man das von ihm heute wünscht.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, aber das ist so ein Bauchgefühl, und da würde ich aber super gerne mal einen Einblick erhalten, weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass das bei euch in der Branche, dass dieser Konflikt nochmal irgendwie schärfer, nochmal betonter ist, dass dieses kurzfristige Ausrichten, dieses den Kunden dann abholen, wenn er gerade wechselt und einen Tarif sucht und dann Schnäppchen bieten und ihm irgendwas hinschmeißen, was er frisst, nur dass er auf jeden Fall dann sein Abo bei uns abschließt, habe ich schon das Gefühl, dass das immer wieder bei euch in der Branche dazu führt, dass man das Markenprogramm ein wenig schwerer hat. Und da würde mich mal fragen, was ist denn der Stellenwert, also welches Standing hat das Thema Marke bei euch in der Organisation und wie sorgt ihr dafür, dass das auch sozusagen, dass diese Schnittstelle zum Vertrieb, wie managt ihr die, dass also die Marke da auch ankommen kann?
Ein Riesenasset ist, dass der Tim Höttges als CEO den Markenchef direkt bei sich hat. Das ist aus meiner Sicht auch eine klare, das hatte auch der René Obermann vorher schon, also das ist wichtig, dass alle sehen, das ist hier, also wir haben das langfristig entwickelt. Das Verständnis dafür, dass Filme, die wir zeigen, kurzfristig keinen großen Impact auf die Vertriebsleistung haben, das ist etwas, was tatsächlich in der Organisation noch zu lernen ist oder wo noch Lernpotenzial ist. Lass mich so formulieren. Und wenn ich das sage, dann gibt es ganz schnell mal Leute, ja super, dann nehmen wir doch das Geld von dir und machen nochmal eine Vertriebsinzentivierung. Oder schreien nochmal lauter raus, dass das iPhone 1 Euro kostet. Was sehr hilft, ist, dass wir merken, da ist die Industrie, glaube ich, nicht cool gewesen, dass die Bestandskunden nicht so gut gestellt worden sind wie Neukunden. Also Neukunden immer wieder, das macht etwas mit Industrie und das macht diese Industrie, hat sie zwischenzeitlich, ich glaube, wir sind in Deutschland auf einem deutlichen Wege der Besserung. Also schlechte Produkterfahrung, schlechte Serviceerfahrung und dann werden noch die Bestandskunden besonders schlecht behandelt. Das ist irgendwie nicht cool. Und
ist aus Markensicht Gaga. Ja.
Genau, genau. Jetzt, warum auch immer, also wir sind auf dem, also das ist auch die Vergangenheit, wir sind hier, glaube ich, auf einem Wege der Besserung. Und das auszubalancieren ist immer wieder eine Kunst. Was mir hilft, sind coole Filme. Also wenn die Leute, also wir hatten, also damals, als das T eingeführt haben, da erinnert ihr euch vielleicht noch dran, ein Paul Potts, das war ein, wie heißt es, also Deutschland sucht den Superstar in England.
America's Idol oder so, oder?
Also genau, und das in UK und dann sang jemand da, Opernarien, obwohl der ganz anders als so ein Opernsänger ist. Das war sehr, sehr herzergreifend. Diese Art von Kommunikation hilft auch, hat auch nicht geholfen, dass wir immediately mehr verkauft haben. Aber das hat im Vertrieb gezündet. Das heißt also, es ist schon auch ein Anspruch von mir, so coole Werbung zu machen, dass der Vertrieb sagt, das ist ja geil.
Also das, du holst ihn nicht mehr so sehr über rationale Argumente ab, sondern du nimmst ihn auch emotional mit.
Ja, genau. Also du musst, also ich kann das Rationale, aber da haben die dann auch wieder zu wenig Zeit. Also dass ich den sage, kommt mal her, ich habe hier Byron Sharp, Richard Chotten.
Gehen wir mal den Funnel durch. Ja?
So erzählen euch das. Dafür haben die keine Zeit. Im Zweifel sagen die auch, also da würde ein Experte schon mal helfen, als wenn ich das erzähle, hat das weniger Kraft, weil auch ich bin klar. Teil dessen. Insofern, das ist... Es ist eine Herausforderung und am Ende stelle ich ja fest, dass Kunden, die ich dann gewonnen habe, also Bestandskunden finden uns besser als Leute, die noch nicht bei der Telekom sind. Deshalb habe ich auch ein Interesse, dass wir möglichst viele Kunden geben. Also das, je mehr, desto besser. Nur darf das nicht zulasten derjenigen gehen, die schon da sind. Und es muss immer wieder auch die Möglichkeit haben, dass wir bei Menschen, die gerade, also die wenigsten sind ja gerade im Kaufprozess, also selbst wenn ich sage, alle 3 Jahre gibt es ein neues Handy, heißt das, ist ein kurzer Zeitraum von ein paar Wochen, in dem die vielleicht mal mehr drüber nachdenken. Ist ja auch nicht so, dass ich denn also die ganze Zeit über Handys nachdenke. Ich denke heute mal eine Sekunde drüber nach, morgen vielleicht nochmal zwei, dann 3 Tage gar nicht so und dann wieder 3 Sekunden. Also man denkt ja auch kurz. Und das dafür zu sorgen, dass die Leute bereit sind, dass wir in Marke investieren, weil wir auch übermorgen ja diese Firma noch haben wollen. Auch übermorgen Kunden, die dann sich wen kann ich jetzt für Glasfaser ansprechen? Ja, ich rufe die Telekom an. Die sind irgendwie wahrscheinlich die Besten auf dem Feld. Dass wir das heute platzieren, dass in 2 Jahren diese Anrufe kommen, das hilft dem Vertrieb heute nicht. Da wird ja heute drauf geschaut, wie laufen heute meine Vertriebszahlen. Und da müssen wir natürlich gemeinsam gucken, wie sind die Pläne und je wilder auch da die Pläne werden, je höher der Druck dort ist, desto höher wird der Druck, dass ich aktivierende Kommunikation mache. Ja. Und aber das ist Teil meiner Aufgabe, das intern zu balancieren. Und auch immer wieder zu erzählen, ja, Kunden ticken nicht so rational. Also diese 13 Punkte, warum wir besser sind als irgendjemand anders, das liest keiner. Also es muss
Emotionen. Also, genau, also du hast ja gesagt, du hast dich mit dem Thema Reputation wissenschaftlich beschäftigt. Das, was ich stark raushöre, ist für dich das Reputationsthema keins, das irgendwann in der Vergangenheit ist, sondern ja jetzt in all deinem Tun und Denken und Wirken ganz stark mitschwingt oder nicht nur mitschwingt, tatsächlich ein Teil des Ganzen ist. Was ja Marke eigentlich auch sein sollte. Marke und Reputation sollten Dinge sein, die logischerweise irgendwie zusammengehören, ja, wie Yin und Yang möglicherweise. Und das höre ich bei dir stark raus. Und tatsächlich auch mit dem Kraft der Kommunikation zu sagen, womit können wir Reputation aufbauen? Wie können wir die Marke stärken? Ich glaube, das hast du uns sehr schön eindrücklich jetzt erklärt. Was mich noch interessieren wird, da mal so in diese banale Welt der Werbung noch reinzugehen, die jetzt gar nicht so banal ist, nach all dem, was wir gehört haben. Dass ihr, wie segmentiert ihr eure, ich weiß nicht, ich streue mich so gegen das Wort Zielgruppe, ne? Weil ich will ja keinen erschießen. Ich glaube, das ist auch ein alter Terminus. Aber wie segmentiert ihr die Menschen, die also Bestandskunden und potenzielle Neukunden? Ist das die Segmentierung oder mit welchen Segmentierungen arbeitet ihr? Und eben die Segmentierung geht ja dann einher mit der Frage, welche Medien in dieser fragmentierten Welt, was wir schon angesprochen haben, nutzen wir? Also wie funktioniert denn das gerade, dieses Thema Kommunikation nach außen, Menschen erreichen, mit den Markenbotschaften Reputation aufbauen, also auch die Wirkung zu erzielen, die ihr haben wollt. Wie geht ihr das an?
Also gegeben der Größe unserer Firma und der Anzahl an Kunden sind wir Mass Market. Das heißt, also wir adressieren mit unseren Botschaften, deshalb machen wir auch Sponsoring, beispielsweise beim Fußball, wie alle wissen, adressieren wir den gesamten deutschen Markt. Also jeden in Deutschland lebenden Menschen adressieren wir. Jetzt gibt es eine Gruppe, die ein bisschen anders ist, das sind junge Leute.
Also die Gen Z oder was sind für dich junge Leute?
Ja, das, genau. Also wir haben bis 27 Tarife für junge Leute. Insofern haben wir für die ein besonderes Angebot. Klar, du darfst keine Verträge mit uns abschließen, wenn du unter 18 bist. Die Markenbildung findet, also auch da so eine langfristige Markenbildung findet ja oft auch in jungen Jahren statt. Also insofern ist machen wir für Young dediziert was anderes. Also da haben wir zurzeit eine Kampagne mit Bad Moms J, einer deutschen Rapperin draußen, auf diese Zielgruppe in den Kanälen, also Instagram und TikTok vor allem, wie wir an die jungen Leute rangehen. Ansonsten ist es Mass Market und wie gesagt, wir versuchen auch diese Unterscheidung zwischen Kunden und Nichtkunden. Spielt da jetzt keine so große Rolle. Also wir wissen ja, dass das Werbung von Kunden eher gesehen wird als von Nichtkunden. Also das ist
selektive Wahrnehmung.
Du bist Kunde der Telekom, dann siehst du Werbung von uns und du bist nicht Kunde, siehst du sie eher nicht. Und umgekehrt ist das bei 1 und 1 auch so. Das ist für Profis, die darauf arbeiten, sieht es immer noch ein bisschen anders aus, aber so sind unsere Zahlen hier. Das heißt, ich mache Werbung im Prinzip vor allem auch für unsere Kunden, was auch cool ist, weil die ja dann nicht anfangen sollen, über irgendjemand anders nachzudenken, wenn irgendeine Wiederbeschaffung ansteht. Insofern würde ich da jetzt, was gerade die Kreation angeht, nicht differenzieren. Differenzieren müssen wir in der Kreation, was das Thema angeht, welche Kanäle du belegst. Also TikTok muss ganz anders aussehen als Kino. Natürlich ist Radio was anderes als Out-of-Home und Out-of-Home auch da. Nicht, dass uns das immer gelingt, dafür machen wir, glaube ich, zu viel, aber ganz viele tolle Sachen, dass die Leute vorbei sahen. Das ist Telekom, das ist jetzt die eine Botschaft in 4 Wörtern und das klappt oft ganz so. Ich glaube, dass man das T positiv wahrnimmt beim Out-of-Home. Also wir haben natürlich auch die eigenen Kanäle, wir haben die diversen digitalen eigenen Kanäle, wie eben besprochen. Also da den passenden Content zu produzieren, der eventuell auf dem basiert, was wir vielleicht fürs Fernsehen gemacht haben oder aber auch entsprechend anders ausgestaltet ist. Das ist eine Herausforderung, ob das immer praktisch so ein Narrativ, so schön das auch ist im Fernsehen, wie funktioniert das in einem Shortcut auf TikTok, vor dem Hintergrund, dass die Menschen, die TikTok gucken, das lange Narrativ gar nicht gesehen haben. Also es ist ja diese 360-Grad-Sache, von der ich grundsätzlich überzeugt bin, die wird aber etwas anders, weil auf TikTok sehen, also meine Kinder sehen, gucken Streamingdienste TikTok und das ist es dann. Und die sehen also nicht, was wir im Radio, hören nicht, was wir im Radio machen, sehen nicht, was wir im Fernsehen machen. Und wo habe ich dann eigentlich den Anknüpfungspunkt? Und dann gibt es natürlich die trotzdem auf Fernsehen gucken. Also das ist so die eine große Herausforderung, die wir angehen. wollen und wo wir also auch nicht aufhören werden. Das ist tatsächlich wie bei uns Stop etwas.
Das ist ja nach dem Thema. Das ist ja eh ein, ich weiß nicht, ist das kein Claim? Was ist das für euch? So ein Mission Statement oder was?
Ja. Also das ist diese so ein manche sagen, es sei ein Schlachtruf, das ist natürlich jetzt das haben wir damals gesagt, also 2019, da konnte man, also es ist so eine Haltung,
das ist so eine Attitude. Eine Haltung. Ja.
Die Attitude, die wir haben, also du kannst sagen, es ist in unserem Purpose drin, unser Purpose Statement,
aber es ist eine aktivierende Haltung.
To the opportunities of now, das ist der ganze Satz, und diese Haltung in die Teams reinzubekommen und sagen, das passt ganz gut, ehrlicherweise, mit dem, dieser Ansatz von Lernen. Das ist heute gut, da kann man auch mal, und da muss man schnell sein und sagen, jetzt, wenn wir mal einen Preis gewinnen, und sagen, wir freuen uns jetzt, aber wir wissen alle, du siehst schon die Auftragseingänge für in 2 Monaten, du weißt, was da kommt, insofern nutzt immer auch die Momente, wo man sich freuen kann, was feiern kann, und dann weitermachen. Und das Ganze mit so einer optimistischen Haltung wird schon gut werden. Und das Tolle bei Werbung ist, es ist ja, es ist zwar eine Profession, aber es ist gegenüber all dem, was gerade draußen auf der Welt passiert, ist das etwas, wo man echt sagen kann, wir haben hier eine coole Aufgabe und es ist dankbar, dass man in dieser Profession arbeiten kann.
Und so ist es uns ja auch wieder ein Stück weit gelungen, jetzt hier in diesem Gespräch einen kleinen Kreis zu schließen. Christian, vielen, vielen Dank. Also ich nehme sehr viel mit. Ich habe ein tolles, gerade ein Bild im Kopf, wie ihr da unterwegs seid. Und es sind so 3 Bereiche, die ich sehe. Also ich habe in der Mitte gibt es so das System. Ja, das ist aber ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Flipperkasten, der agil und lebendig ist. Und da passiert das komplexe, große Leben deutschlandweit. Ich habe auf der rechten Seite eure Kunden, also wo es um das Thema Vertrauen geht und Attraktivität und Wertschätzung. Das versucht ihr ja hinzukriegen. Und ganz links habt ihr aber irgendwie einen Bereich, du hast es jetzt gerade angesprochen, da geht es um Haltung und Prämissen. Ja? Und da ist We Won't Stop drin als aktivierende Grundmindset, aber auch viele andere Dinge, wo ihr sagt, die sind uns wichtig. Die prägen sozusagen unseren Mindset und die Art und Weise, wie wir hier den Laden voranbringen wollen. Und die sind eher reduziert und da sozusagen eher wenig, aber an denen kann man sich festhalten und die gelten. Wohingegen wir haben gesprochen von dieser agilen Selbstähnlichkeit, ja, in der Mitte im wirklichen Leben, da braucht es ja unglaublich viel Anpassungsfähigkeit auf die einzelne Situation, den einzelnen Kanal, die einzelne Gelegenheit, da muss man auch mal 5 Grade sein lassen. Ja? Hauptsache die Farbe stimmt und ne, das Logo ist drin. Aber die Größe des Logos ist nicht mehr wichtig. Ja? Man braucht keine 80-seitigen Brand-Guidelines, um so etwas realisieren zu können. Und dieses Bild habe ich im Kopf und das finde ich hochgradig inspirierend. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gern.
Charlotte, magst du noch was sagen?
Oder? Ja, Charlotte. Ja, ich finde es ganz schön. Vielen Dank fürs Reinblicken in deine Welt. Und ich habe ja vorher auch ein bisschen recherchiert und es darf zum Schluss noch genannt werden. Ihr seid ja die wertvollste deutsche Marke 2023 laut Kantar Brands Studie. Und ich glaube, wir können heute nach der halben Stunde oder was es jetzt war, glaube ich, durchaus so ein bisschen erahnen, woran das liegt. An den Themen dran sein, an den Menschen dran sein, die Menschen ins Unternehmen reinholen, um einen realistischen Blick auf das zu haben, was gerade wirklich wichtig ist. Und passt ja auch ein bisschen zum diesjährigen Leitmotto des Brand Club, Marke, trau dich. Einerseits sich was zu trauen, was zu machen, es anders zu machen und auch Vertrauen zu haben und das Vertrauen der Menschen aufzubauen. Danke auch für das Schlagwort, das richtig schön aufgeladen wurde hier und heute, Thema Reputation, da vielleicht auch ein bisschen mehr dran zu denken, wenn es um Marke, Kommunikation geht, dass die Reputation ein starker Treiber, eine starke Basis sein können. Ja, und vielen Dank, lieber Christian Löfert, für dieses sehr offene und inspirierende Gespräch. Und wenn Sie da draußen mehr Brand Talks erleben wollen, so schauen Sie doch auf unserer Website brand-club.net vorbei. Unser Podcast mit Markenexpertinnen ist auf allen gängigen Portalen wie Spotify, iTunes und anderen zu hören. Werden Sie Teil der Experten-Community, die sich mit dem Thema Marke verschrieben hat. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, reden wir über Marke.